Wir sehen eher ein Abnehmen im Moment, dass wir nicht deutlich intelligenter werden. Von daher würde ich alles rundherum, also das Umfeld so schaffen auf Ernährungs-, Bewegungs- und Stressmanagement-Ebene, das würde ich auf jeden Fall mit aufgreifen, um das deutlich zu verbessern und an die Ressourcen ranzugehen, die wir gar nicht wirklich abrufen.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Brain Food, iss dich schlau. Nahrungsmittel, die unsere Gehirnleistung messbar steigern und vor Zellabbau schützen. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück. Hier sind die Health Nerds. Heute eine Woche nach Veröffentlichung dieser Folge mit der Sprechstunde. Da wollen wir eure Fragen beantworten. Ihr könnt uns erreichen per Instagram, Facebook, über artgerecht.com. Ihr könnt uns schreiben per E-Mail oder eine Brieftaube schicken. Egal wie, das Team rund um Matthias Baum, unseren Wissenschaftler, wird auf alle Fragen eine Antwort geben. Und eine Auswahl der Antworten, die gibt es immer hier im Podcast in der Sprechstunde. Matthias Baum, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, wir wollen direkt loslegen, denn wir haben viele Fragen reinbekommen und ein paar spannende rausgepickt, wie ich finde. Wir können auf jeden Fall vorab schon mal sagen, Ernährung und auch, ich sag mal, so schlaue Nahrungsmittel, darum geht's ja hier im Grunde, oder ein schlaues Ernährungskonzept, das kommt in unserer Community sehr, sehr gut an. Es haben viele Leute sich gemeldet. Und würdest du sagen, das ist schon eines der großen Themen unserer Zeit, eben sich schlau zu ernähren?
Erstmal im Grundsatz schlau zu ernähren, das glaube ich auf jeden Fall. Nahrung zu nutzen, also den funktionellen Vorteil nutzbar zu machen, das glaube ich kommt immer mehr nochmal als Thema. Aber wie wir sehen oder auch die Dinge, die wir besprochen haben, die Inhaltsstoffe, die uns helfen, sind nicht Dinge, über die wir das erste Mal gesprochen haben. Und von daher kommen wir immer wieder auch auf, nennen wir es mal, Ernährungskonzepte oder Ansätze oder Inhaltsstoffe, die da mit dabei sein sollten, die uns unterstützen und vor allen Dingen längerfristig. Also es geht nicht nur um einmal verwenden und dann nie wieder. Die einzelne, und das ist ähnlich wie mit der einen kleinen Wunderpille, die uns extrem lange leben lässt oder die unsere Funde purzeln lässt, so einfach ist es vielleicht nicht. Aber wenn wir ein paar Kriterien berücksichtigen, wirkt sich das definitiv positiv aus.
So, dann lass uns mal direkt starten. Konstanze hat uns per Instagram Direct Message geschrieben. Hallo, meine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Ich bin vor kurzem über die App Neuronation gestolpert. Was haltet ihr generell von solchen Apps? Kann man damit tatsächlich das Gehirn trainieren? Liebe Grüße, Konstanze. So, Neuronation, ich kannte es gar nicht, aber Matthias, du hast es dir auch angeschaut.
Genau.
Was macht diese App?
Gehört in diese Gruppe der Gehirntrainings-Apps und da gibt es eine Vielzahl auf dem Markt und ich weiß nicht, ob das Marktführer ist, also muss man die gar nicht genau benennen. Und grundsätzlich geht es darum, kognitive Leistungsfähigkeit oder die kognitiven Fähigkeit erstmal zu schulen, unter anderem auch das Thema Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Problemlösungsfähigkeit. Unsere Oma hätte noch gesagt, man macht schön das Kreuzworträtsel, also vom Grundprinzip ist das relativ ähnlich. Wir wollen kognitive Herausforderungen uns damit konfrontieren und ein Training quasi mit einbauen. Ich habe die App selbst nicht benutzt, von daher habe ich mich eher durch die Daten und auch Studien, die es zu den Themen rund um solche Apps gibt, mir das nochmal genauer angeschaut. Und durchaus ist es so, dass sie einen positiven Effekt haben. Es gibt viele verschiedene und es gibt gerade im Bereich der Wirksamkeit dieser Gehirntrainings-Apps gibt es einiges an Untersuchungen, wo beispielsweise die Auswirkungen auf so eines kognitiven Trainingsprogramms bei älteren Menschen untersucht worden ist und signifikante Verbesserungen in verschiedenen kognitiven Bereichen, eben unter anderem Gedächtnis, mit gezeigt werden konnte. Es gibt eine größere Meta-Analyse zu dem Thema aus dem Jahr 2014 von Lampit et al. Da kann man gerne nochmal nachschauen, die Wirksamkeit dieser Gehirntrainings-Apps sich nochmal angeschaut haben, also mehrere klinische Studien oder Studien, die zu dem Thema gemacht wurden, gesamt angeschaut und man sieht moderate bis große Effekte auf kognitive Funktionen, immer wie gesagt auf Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Problemlösungsfähigkeit. Und von daher gibt es da eine Vielzahl und man kann das durchaus mit verwenden. Aber so wie ich gerade eben schon das Kreuzworträtsel angesprochen habe, unser Gehirn benötigt bestimmte Energieträger und verschiedene Wirkstoffe oder Inhaltsstoffe aus der Nahrung, die es für den Aufbau und die Produktion benötigt. Aber ähnlich wie es mit dem Muskeltraining ist, brauchen wir natürlich auch immer das Training für das Gehirn. Und dementsprechend kann so eine App dienlich sein. Jetzt kann man über die Vorteile sich anschauen, was es jetzt bedeutet, länger wieder auf ein Gerät die ganze Zeit drauf zu schauen. Und ein Thema gerade im Bereich der Gesundheitswissenschaften ist die Gamification, also spielerisch sich den Gesundheitsthemen so zu nähern, dass man Interesse hat, dran zu bleiben, weil wie immer gilt, Kontinuität ist das A und O. Und regelmäßig das durchzuführen hat eben irgendwann einen trainingswirksamen Reiz und dann verbessert sich Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeit, Problemlösungsfähigkeit und so weiter. Aber, und dann lasst uns lieber mit dem Blick auch drauf schauen, wofür sind wir eigentlich vorgesehen? Also das ist etwas, was in der Natur uns immer begegnet ist, mit Neugierde und neuen Herausforderungen im Alltag umgehen zu müssen und Probleme lösen zu müssen. Und ich plädiere dafür, nicht sich nur auf eine App zu stützen, weil wir wissen, dass es verschiedene andere Bereiche, kulturell geprägte Bereiche, die man sicherlich mitnehmen kann. Also Lesen als Beispiel ist etwas, was ebenfalls hervorragende Möglichkeiten bietet, das Gehirn zu trainieren. Und auch wenn es so simpel klingt, aber es ist eben die Verknüpfung, die im Gehirn dadurch geschaffen werden können. Aber das, was ich auch sagte, eben Puzzle, Rätsel oder sowas, darf man gerne mit einbauen. Oder Musik und Musik machen, Musik hören, aktiviert natürlich ganz andere Bereiche des Gehirns. Es entstehen neue Verknüpfungen und wir haben darüber gesprochen. Wir wollen ja diese neuroplastischen Veränderungen quasi mit erzeugen. Und ein wichtiger Punkt neben irgendwelchen Spielen und sozialen Interaktionen, die auch extrem wichtig sind, sollten wir auf jeden Fall auch das Thema der körperlichen Aktivität mitnehmen. Das heißt, die körperliche Aktivität genommen für sich alleine hat neuroplastische Effekte. Wir wissen insbesondere bei hochintensiven Trainingseinheiten, dass wir diesen Wachstumsfaktor im Gehirn, dieses BDNF, mehr und ausreichend produzieren können und damit sich neue Synapsen bilden können, neue Neurone bilden können, bessere Vernetzung stattfinden kann. Und wenn wir diese körperliche Aktivität jetzt noch mit einer Problemlösungsstrategie, also das können irgendwelche Ballsportarten sein oder sonstiges, das mit einbauen, hat das definitiv einen positiven Einfluss. Ein Leben lang, aber gerne natürlich schon beginnend bei Kindern.
Super, also das Bild, was du auch gerade gegeben hast, dass das Gehirn im Grunde wie eine Art Muskel ist, der trainiert werden will. Ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Man muss immer wieder Reize setzen, immer wieder das Gehirn fordern, damit es eben permanent dabei ist, eine neue Verbindung einzugehen und eben diese Probleme zu lösen, die wir eben im Alltag haben, aber die wir natürlich durch Apps oder durch Sport oder durch andere Aktivitäten auch künstlich herbeiführen können.
Genau, es ist das künstliche Herbeiführen, wohingegen wir natürlich dafür gemacht sind, den Problemen des Alltages, den Stressoren so zu begegnen, um hier Strategien zu finden, eigentlich des Überlebens willen und nicht, weil man jetzt ein nettes kleines Spiel spielen möchte. Aber man kann natürlich auf so etwas gut mit ausweichen oder zusätzlich ergänzen. Aber es gibt viel weitere Bereiche, die ich, glaube ich, genannt habe. Nicht jeder muss jetzt diese App runterladen, aber abschließend die Datenlage sagt, okay, wir sehen hier definitiv Effekte.
Die nächste Frage hat uns per Facebook erreicht. Jonas hat geschrieben, hallo liebe Health Nerds, meine Frage. Könnten wir unser Gehirn, also jetzt nur hypothetisch, mit ganz gezielten Nahrungsmitteln und hochdosierten Supplementen so extrem pushen und wirklich ein neues Level an Leistung oder sogar Intelligenz erzeugen? Ist sowas theoretisch, medizinisch denkbar? Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Euer interessierter Hörer Jonas.
Finde ich eine sehr spannende Frage und glaube ich etwas, was uns immer wieder häufiger begegnet, weil auch hier wieder haben wir einen Shortcut, eine Abkürzung, die wir gehen können, um irgendetwas zu tun, um das ganz schnell zu lösen. Und wir haben auf der Ernährungsebene ja einige Punkte, Inhaltsstoffe angesprochen, die wir in bestimmten Lebensmitteln finden, die man auch konsumieren sollte. Und gleichzeitig hatten wir den Blick auf die Evolution gerichtet, nämlich wie hat sich unser Gehirn dorthin entwickelt, wo es ist. Das heißt ja noch nicht, dass ich das heute im Alltag essen muss, aber das war auf jeden Fall ein Wegbegleiter dabei. Ich würde die Frage etwas umdrehen oder etwas umstellen und überlegen, wollen wir immer mehr und das noch besser machen als vorher oder vielleicht mal wieder zu den Ursprüngen zurückkehren, zu dem unser Gehirn vielleicht wirklich in der Lage ist. Bedeutet, Es gibt mehr als nur die Nahrung und die Nahrungsmittel, die wir eigentlich verwenden, oder die Ernährungsform, die immer mal wieder empfohlen wird. Und wir suchen uns ja auch einzelne Themen raus und betrachten das dann aus einem bestimmten Blickwinkel. So funktioniert es letztendlich. Aber wir verlassen auf jeden Fall mit einer westlichen Ernährung die Pfade einer, sagen wir mal, gesunden und auch artgerechten Ernährung, die uns im Laufe der Evolution begleitet hat und die eigentlich optimal dafür ist, dass unser Gehirn gut funktionieren kann. Für alle die schon mal Reset gemacht haben, wissen, wenn man dann plötzlich sehr stark Kohlenhydrate zu Beginn und insbesondere Zucker reduziert, dass das Gehirn irgendwie damit gar nicht gut umgehen kann. Und hier sind wir eher im Energiestoffwechsel. Das heißt, das Gehirn muss erstmal wieder lernen, auf andere Energiereserven zurückzugreifen. Ein ganz wichtiger Punkt. Das ist jetzt nur einzelne, also das eine, das kann ich als Antwort schon mal vorwegnehmen, so ist es nicht. Ich kann nicht das eine Lebensmittel nur nehmen und das boostet uns auf 20, 30, 40% mehr Leistungsfähigkeit. Aber durch die Ernährungsform und ganz besonders unseren Bewegungsmangel, den selbst Leistungssportler teilweise aufweisen, weil wir uns über den Tag verteilt zu wenig bewegen. Wir haben vielleicht noch unsere Trainingseinheiten, aber wir bewegen uns zu wenig. Das hängt sehr eng mit der Hirnentwicklung zusammen und ehrlicherweise auch mit der Entwicklung von Intelligenz und wie intelligent jemand sein kann. Und wir sehen eher ein Abnehmen im Moment, dass wir nicht deutlich intelligenter werden. Und von daher würde ich alles rundherum, also das Umfeld so schaffen auf Ernährungs-, Bewegungs- und Stressmanagement-Ebene, das würde ich auf jeden Fall mal mit aufgreifen, um das deutlich zu verbessern und an die Ressourcen ranzugehen, die wir gar nicht wirklich abrufen. Dann muss es nicht ein bestimmtes Lebensmittel sein. Nichtsdestotrotz gibt es essentielle Stoffe, die unser Gehirn benötigt. Wir haben über Cholin das letzte Mal schon gesprochen, was wir beispielsweise in Ei finden. Wir haben über verschiedene Aminosäuren gesprochen. Methionin gehört beispielsweise mit dazu. Wir haben über B-Vitamine gesprochen, die wir als essentielle Stoffe benötigen, die es im Laufe der Evolution notwendig war, dass sich das Gehirn entwickeln konnte, insbesondere Vitamin B12 und Folsäure. Wir haben verschiedene Antioxidantien. Wir haben dazu gesprochen, auch hier Stoffe, die quasi die Neurogenese, die Ausbildung neuer Synapsen mit ansteuern können. Und wir haben über Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA, gesprochen. Und DHA wirklich als essentielle Substanz und die häufigste Fettsäure in unserem Gehirn. Und dadurch, dass ich sie selbst nicht in dem Sinne produzieren kann, DHA kann ich umwandeln aus der Alpha-Linolensäure, aber ich kann es nicht im genügenden Ausmaß selbst produzieren, muss ich es über die Nahrung aufnehmen. Und in dem Bereich würde ich mich bewegen, Vitamin D würde ich noch mit dazu packen, verschiedene Polyphenole mit hinzupacken. Damit deckt man einen großen Teil ab. Und dann würde ich eher auf das Thema Nahrungsfrequenz, wie häufig esse ich, wie vielfältig sieht meine Ernährung aus. Und natürlich müssen wir den Blick auch in Richtung Darm in dem Kontext lenken. Ich hoffe, ich mache es nicht zu komplex, aber das hatten wir beim letzten Mal auch nicht in der Tiefe nochmal mit angesprochen, weil logischerweise auch unser Gehirn, unser zweites Gehirn im Darm sozusagen Einfluss auf Leistungsfähigkeit, auf kognitive Leistungsfähigkeit nehmen kann und ein verändertes Darmmikrobiom beispielsweise auch eine Rolle spielt, Entzündungsprozesse im Darm eine Rolle spielen können, wo uns letztendlich Energie dafür fehlt. So, und wenn ich die Punkte berücksichtige, dann können wir das Potenzial rausholen, was in uns steckt, in die heutige Zeit implementieren. Und das ist ein Feedback, was wir schon 100.000-fach gehört haben. Wenn ich das umändere, geht's mir super gut. Nicht nur von Verdauungsthemen, sondern ich habe auch mehr Energie und ich bin fit über den Tag, schlafe nachts gut und bin über den Tag leistungsfähig. Und ich glaube, darauf würde ich eher das Hauptaugenmerk lenken. Ich weiß, es ist nicht nur eine Sache, aber die Komplexität in ein paar Eckpunkte schon runtergebrochen.
Sehr, sehr spannend, Matthias. Trotzdem von mir nochmal die Nachfrage, ist es denn theoretisch trotzdem denkbar, dass, keine Ahnung, die Menschen in 500 Jahren oder in 1000 Jahren, dass die deutlich mehr Gehirnleistungen tatsächlich abrufen? Also ist da noch so viel Potenzial, dass man wirklich sagen kann, da wird die Entwicklung noch rasant weitergehen können?
Es wird immer Möglichkeiten geben, etwas zu verbessern, insbesondere mit mehr Verständnis zu den Themen, mit mehr Forschung in diesem Bereich, mit mehr Forschung in den Neurowissenschaften, wo es sicherlich auch Möglichkeiten auch auf, und jetzt war es mehr das Thema Nahrung, Nahrungsergänzung, das hat keine Wirkung, sondern sind Baustoffe, so würde ich es eher beschreiben. Es kann sicherlich durchaus eine Möglichkeit sein, dass man über bestimmte Wirkstoffe in Medikamenten nachdenkt, entwickeln könnte, die einen bestimmten Effekt erzeugen können. Wir dürfen nicht die die technologische Entwicklung und vielleicht auch hybride Lösungen zwischen Technik und menschlichem Gehirn vergessen. Ich weiß, dass da aktuell sehr viel dran geforscht wird, was erstmal nur eine Verbindung zwischen Gehirn und der technischen Welt herstellen würde, aber wo sicherlich mehr Abrufen möglich wäre. Aber ich habe schon gesagt, alle Bereiche im Gehirn arbeiten schon immer, aber es geht nicht darum, dass jeder jetzt unbedingt noch viel besser werden muss, das schon mal abrufen zu können, die Funktionen. Funktion heißt ja nicht nur Denken, sondern eben auch motorische Aktivität, sensorische Aktivität, dass das alles funktioniert. Da wird es sicherlich in den nächsten Jahrhunderten Entwicklungen geben. Sie werden aber nicht evolutionär sein. Sie werden nicht im Kontext sein, dass sich das Gehirn jetzt irgendwie verdoppelt. Ich denke so an die 80er, 90er Alien-Filme, die immer einen sehr großen Kopf haben, weil das Gehirn ja noch sehr viel größer ist und die Kommunikation über Telepathie und Telekinese stattfindet, weil sich etwas Neues entwickelt hat. Das wäre, wenn das möglich wäre, dann müsste es sich evolutionär durchsetzen. Und dafür würde es sicherlich einen anderen, längeren Weg brauchen. Viele Tausende, Hunderttausende Jahre länger in der Evolution. Unterstützend technisch wäre eine Sache, medikamentös. So, da wird es sicherlich Entwicklungen geben und auch mehr nochmal mit ermöglichen.
Super. Matthias, die nächste Frage kommt von Birgit. Die hat uns per Instagram geschrieben. Ich habe eine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Hat eine Chemotherapie negative Auswirkungen auf das Gehirn? Gegebenenfalls gibt es vielleicht auch einen Unterschied, wenn im Kindes- oder Erwachsenenalter durchgeführt. Euer Podcast ist wirklich sehr gut. Viele Grüße, Birgit.
Ja, vielen Dank, Birgit. Eine sehr spannende und wichtige Frage. Und ja, es ist tatsächlich so, dass es Auswirkungen bei Chemotherapeutika, und jetzt gibt es ja eine Vielzahl von Medikamenten, Auswirkungen auch auf das Gehirn, auf die Leistungsfähigkeit, auf das Gedächtnis, auf die Wahrnehmung mitnehmen kann. Und ja, Kinder tendenziell auch nochmal mehr als bei Erwachsenen. Was sich eher darin begründen lässt, dass das kindliche Gehirn, jetzt könnte man hier nochmal differenzieren, in welcher Lebensphase, aber das kindliche Gehirn natürlich auch noch in den Entwicklungsprozessen drin steckt, bestimmte Dinge auch noch nicht ausgereift sind, und das kann durchaus Auswirkungen haben. Auch wenn, und ein Chemotherapeutikum würde verwendet werden im Falle eines Tumors im Kontext der Behandlung, also neben Operation und Bestrahlung, ein chemischer Giftstoff letztendlich, der versucht, die Tumorzellen abzutöten. Und wie wir wissen, ist das nicht nur lokal, und es gibt unterschiedliche Einnahmewege über Infusionen, über auch medikamentöse orale Einnahmewege und so weiter, egal wie, aber es wird in unseren Körperkreislauf gelangen. Und es wird zirkulieren über die Blutbahnen, das wird eben auch zum Gehirn gelangen. Und warum sich eben das auch, obwohl es in einem ganz anderen Bereich des Körpers sich vielleicht um eine Tumorerkrankung handelt, also sicherlich wäre es nochmal anders, wenn es um einen Hirntumor geht, haben wir aber grundlegende Mechanismen, die durch Chemotherapeutika ausgelöst werden. Also sie haben toxische Effekte, das ist relativ klar, darum geht es auch. Also Zellen sollen absterben, und es gibt immer auch Peripherie des Gewebes und eben auch in anderen Bereichen, die davon betroffen sein können. Und explizit gibt es bei verschiedenen Chemotherapeutika, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, und es geht auch darum, dass sich diese Medikamente natürlich auch weiterentwickeln, aber es gibt eben neurotoxische Effekte, die letztendlich eine Vergiftung für die Nervenzellen darstellen und sie geschädigt werden und tendenziell absterben können. Es gibt durch diese Zirkulation des Medikamentes in der Blutbahn, und wir haben ja schon häufiger über Barrieren gesprochen im Darm, Bereich oder Schleimhautbereich im Mund-Nasen-Bereich, im Urogenital, also vaginalen Bereich beispielsweise, die Haut, alles sind Barrieren, und es gibt nochmal eine Barriere von der Blutbahn in Richtung Gehirn, und das nennt sich Blut-Hirn-Schranke, wo selektiv Stoffe aufgenommen werden können, und verschiedene Chemotherapeutika können diese Schranke stören, das heißt, sie ist dann mehr durchlässig, und hier können dann andere Stoffe auch mehr in das Gehirn gelangen, wo es dann entweder auch zu Ablagerungen kommen könnte, oder eben auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu Entzündungsprozessen, weil die werden letztendlich, diese Entzündungsreaktion gerade im Gehirn, man spricht ja auch, oder das zentrale Nervensystem, von Neuroinflammation, und diese Prozesse werden quasi auch durch das Medikament mit ausgelöst, und nicht zuletzt die Entstehung von freien Radikalen. Wir sprechen hier von oxidativem Stress. Da gibt es einige Chemotherapeutika, die den oxidativen Stress deutlich erhöhen können, insbesondere im Gehirn, und die höhere Menge an freien Radikalen sorgt dann letztendlich auch für Zellschäden und gegebenenfalls auch durch das Medikament ausgelöst zum Hemmen dieser Neurogenese, also dieser neuroplastischen Effekte. Und dann sehen wir in verschiedenen Bereichen, man kann das nicht verallgemeinern, aber in verschiedenen Hirnbereichen Probleme, aber alles rundum, wenn man so allgemeine Themen betrachtet, wie Gedächtnisprobleme, Veränderung der Denkfähigkeit, emotionale Veränderung, all das sind Nebenwirkungen, die durchaus in der Therapie mit verbunden sein könnten und berücksichtigt werden müssen und auch angesprochen werden müssen. Was nicht bedeutet, dass im Rahmen der aktuell besten möglichen Therapie auch nicht darauf zurückgegriffen werden sollte.
Und Matthias, hier kommt schon direkt die nächste Frage, denn wir wollen ja hier in der Sprechstunde so auf den Punkt wie möglich sein und die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Die Frage, die wir hier bekommen haben, hat uns erreicht mit der Bitte, sie anonym zu behandeln. Also wir können die Frage stellen, aber sollen bitte den Namen und den Ort, den Absender nicht verraten. Das machen wir natürlich. Also hier schreibt uns jemand, hallo, ich bin großer Fan eures Podcasts und verpasse keine Folge. Danke dafür, macht bitte weiter so. Zu meiner Frage, meine Neffen, 10 Jahre, plagen seit ein paar Jahren vokale und motorische Ticks. Stress verstärkt seine Symptomatik. Gibt es Lebensmittel oder Supplemente, die ihm helfen können? Vielen Dank für euren Rat und wie gesagt, bitte behandelt meine Frage anonym. Mhm. So, Matthias, also anonym machen wir auf jeden Fall. Mhm. Gibt es da tatsächlich etwas, was helfen kann, diese Ticks zu reduzieren, unter Kontrolle zu behalten? Vielleicht kannst du uns erstmal helfen, was sind denn diese Ticks überhaupt? Was passiert da im Gehirn?
Naja, wir haben, wie auch angesprochen worden ist, Vokale, also wahrscheinlich mehr über Laute und über motorische Ticks. Und Ticks heißt letztendlich eine wiederkehrende Handlung. Das kann alles Mögliche sein. Das können bestimmte Bewegungen sein. Das kann einfach nur eine einzelne motorische Bewegung sein, von einem Gliedmaß beispielsweise, ein Kopfnicken oder ähnlichem. Und ich finde wichtig dabei auch die Erkenntnis, die ja schon dahinter steckt, dass zum Beispiel, dass es auslösende Faktoren gibt. Und von daher auch hier rein auf Lebensmittelebene oder Supplementierung würde ich mich an ähnliche Dinge richten, über die wir schon gesprochen haben. So, das heißt, ich würde durchaus, wenn ich erkenne, dass in dem Verhalten oder in dem Umfeld stressige Situationen, also soziale Kontakte, mehr Kontakte, weniger Kontakte, Lautstärke, Einflüsse, darauf Einfluss nehmen und das mit verstärken, würde ich versuchen, das auf jeden Fall mit zu berücksichtigen und dementsprechend das auch auszugliedern oder zu reduzieren. Auf Ernährungsebene gibt es ein paar Inhaltsstoffe und wir haben eben, ich habe schon mal ein paar angesprochen, wie Omega-3-Fettsäuren, wo es einzelne Untersuchungen in dem Bereich gibt, das zur Verbesserung der Symptome der Ticks mit in Verbindung stehen kann. Also auch hier sind wir wieder bei Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, sprich EPA und DHA. Es gibt Untersuchungen von verschiedenen Magnesium-Verbindungen, die sich mit der Supplementierung und Magnesium und den Symptomen von Ticks beschäftigen und dass es da eher zu einer Reduzierung kommen kann. Da ist die Verbindung aber nochmal wichtig zu berücksichtigen, besteht überhaupt ein Magnesiummangel? Auch das kann man testen, aber bitte nicht nur den Serumwert, sondern auch den Vollblutwert mitbestimmen. Zu Vitamin D3 gibt es einiges an Untersuchungen, die Verbindung Vitamin D3-Mangel und ein erhöhtes Risiko für Ticks, die auch entstehen können. Also auch hier die Vitamin D3-Versorgung mit berücksichtigen. Und ähnlich wie ich es eben schon mit diesen oxidativen Prozessen angesprochen habe, sind Antioxidantien relativ breit, also das, was man in der Natur findet, in Beeren, in Nüssen, in Grünblattgemüse, mit ein Teil, die dazu beitragen können, den oxidativen Stress zu reduzieren, was es zumindest auf Ernährungsebene gut mit berücksichtigen kann. Aber wenn Stress ein Thema ist, dann sollte auch über das Thema Stressmanagement nachgedacht werden. Und das eine hatte ich gerade schon gesagt, Stress rausnehmen oder in ein anderes Umfeld gelangen, dass eben nicht zu viel Stress aufkommt. Dennoch dürfen auch Kinder Stressmanagement lernen. Das heißt, wenn es stressig wird, wie geht man damit um? Und da gibt es verschiedene Techniken, ob es Entspannungsübungen sind, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Meditationstechniken, Atemtechniken oder auch grundsätzlich erstmal die körperliche Aktivität in verschiedenen Bereichen, um hier andere Strategien zu haben, was passiert, wenn Stress auf mich zukommt. Und von daher ist das sicherlich etwas, was man mit berücksichtigen kann, auch Achtsamkeitstraining, Achtsamkeitsübungen mit einzubauen. Und natürlich, und das wird wahrscheinlich schon auch stattfinden, kann man verhaltenstherapeutisch oder Verhaltensmodifikationstherapien sich mit anschauen, wo eben genau daran gearbeitet wird, dass bestimmte Verhaltensweisen, die mit dem Tick quasi auftreten, das nennen wir es mal modifiziert oder umprogrammiert werden. Und dementsprechend ist es eher in dem psychotherapeutischen Bereich mit anzusiedeln. Und es gibt verschiedene Medikamente, das war nicht konkret die Frage, ich versuche noch ein paar andere Punkte mit draufzubauen, Medikamente, die vielleicht die Symptome auch mit lindern können. Nichtsdestotrotz auf Ernährungsebene gerne das aus diesem und vielen anderen Podcasts zum Thema Ernährung, wurde ja wahrscheinlich, habe ich so verstanden, auch schon mitgehört, das versuchen mit einzubauen. Und ist natürlich einfach, aber auch interessant für das Kind mit zu gestalten, weil es ist ein junges Kind und dann wissen wir alle, macht vielleicht nicht so viel Freude, sich mit den Themen so auseinanderzusetzen, damit zu begleiten und längerfristig, und dann dürfte das definitiv einen positiven Impact haben.
Ganz kurze Nachfrage von mir dazu. Können Sachen wie Sport, vielleicht auch Denksport, Schach, Meditation, vielleicht eine asiatische Kampfsportart, Tai Chi oder sowas helfen, um sagen wir mal, das besser unter Kontrolle zu haben?
Du bringst einen guten Punkt mit rein. Also ich kenne natürlich nicht die genauen, auch also in der Verhaltenstherapie wird es nochmal etwas anders aussehen, aber all das sind sehr konkrete, wenn du es jetzt so willst, ob es Kampfsportarten sind. Es gibt jetzt, ich kenne keine Untersuchungen, die sagen, okay, Kampfsport reduziert die Tick-Häufigkeit um so und so viel Prozent oder lässt sie komplett verschwinden. Es kann auch gut sein, dass sich das auch rauswächst. Das kann durchaus sein, weil die Entstehung der Ticks ist, es gibt nicht ein Tick-Zentrum, sondern es geht natürlich um verschiedene Regionen und es geht um Kompensationsstrategien. Und das Gehirn des Kindes befindet sich natürlich jetzt aktuell auch noch in der Entwicklung. Und dementsprechend wird es wichtig sein, das mit zu begleiten und hier spezifische Sportarten mitzunehmen, auf jeden Fall. Und auch, weil du einmal jetzt die Sportarten oder Kampfsportarten mit angesprochen hast, das kann man sicherlich sich nochmal mit anschauen. Körperliche Aktivität grundsätzlich hat positive Effekte. Und wie gesagt, eher jetzt noch von dem Kontext Stressmanagement herkommen, aber sicherlich auch, haben wir eben schon gesagt, für die Hirnentwicklung. Und hier auch wieder diese Technikkombination, die bei den Sportarten mit dazukommt. Und auch andere Übungen, wenn es mit der Konzentration gut funktioniert, kann man durchaus mit ausprobieren und einbauen.
Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, ganz herzlichen Dank. Es war wieder sehr faszinierend, hier einen Blick in die Welt der Wissenschaft zu bekommen. Danke an euch, an unsere Community für die vielen Fragen. Danke für eure Neugier und eure Treue. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt unbedingt die Glocke, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und denkt immer dran, Donnerstag ist Health Nerds Tag. Nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue, frische Folge mit einem spannenden Thema. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.